Ja, ich darf als Gesprächspartner für den heutigen Podcast Herrn Steffek herzlich begrüßen. Jens Steffek ist Professor für transnationales Regieren an der TU Darmstadt im Bereich der Politikwissenschaft. Und ich freue mich, dass Sie, Herr Steffek, sich für dieses Interview zur Verfügung gestellt haben. Grundlage unseres Gesprächs ist ein im Sommer bei Oxford University Press erscheinendes Buch mit dem Titel International Organizations as Technocratic Utopia. Und Ihr Vortrag im Akademischen Viertel am 28. April ist ja genau dann auch an diesen Buchtitel angelehnt, Internationale Organisation als technokratische Utopie, Fragezeichen. Technokratischer Internationalismus, das ist Leitfigur oder man kann auch sagen heuristische Denkfigur Ihres Buches. Und die erste Frage natürlich, die sich aufdrängt, was ist damit gemeint? Was sind Parameter technokratischen Denkens? Und inwiefern sind die nach diesem Leitbild entworfenen internationalen Organisationen als Utopie zu bezeichnen? Auf das Fragezeichen kommen wir vielleicht später dann nochmal zurück.
Ja, eine Utopie, fangen wir mal damit an. Eine Utopie ist es, weil sie sich einreiht in eine lange Reihe von Weltordnungsentwürfen, mit denen man versucht hat, den Krieg aus der Welt zu schaffen und die politische Gewalt. Und sie versucht das eben durch die Organisierung der Welt, indem man dieses Chaos, die Anarchie der internationalen Beziehungen organisiert. Das ist die Idee der internationalen Organisation. Technokratisch nenne ich das, weil die Vorstellung ist, dass diese Organisationen auch rationalisierend wirken und dass diese Rationalisierung im Weberschen Sinne zustande kommt dadurch, dass diese Organisationen an das formale Recht gebunden werden, dass sie an bestimmte Expertise gebunden sind, dass also diejenigen, die darin arbeiten, bestimmte Qualifikationen haben, die sie haben müssen, um dort wirken zu können und die auch abgeprüft werden. Und dass es auch einen bestimmten Modus der Bearbeitung von Problemen gibt, einen Modus, der abstellt genau auf diese Rationalisierung durch Expertise, durch formale Verfahren und eingehegt durch das Recht. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diese Utopie als technokratischen Internationalismus zu bezeichnen.
Das ist aber, wenn ich recht verstanden habe, nicht ein Begriff, der jetzt so in der Literatur aufkommt oder schon vorher gebildet worden ist, sondern Ihr Versuch, die verschiedenen Stränge technokratischen Denkens heuristisch zu erfassen. Ist das richtig so verstanden oder fällt sich doch nochmal anders?
Nein, das haben Sie ganz richtig verstanden. Das ist eine Begriffsprägung, die ich vornehme, um diese beiden Aspekte, nämlich die Rationalisierung durch Organisation und durch die Anwendung, systematische Anwendung von Wissen auf der einen Seite hineinzubringen und auf der anderen Seite die Idee des internationalisierten Regierens, also zwei Tendenzen gleichzeitig zu erfassen, die beide unsere moderne Welt seit dem 19. Jahrhundert prägen, nämlich auf der einen Seite das Vordringen der formalen Verwaltung, der Fachbürokratie in immer mehr Lebensbereiche und auf der anderen Seite die Internationalisierung von Regierungsprozessen. Gleichwohl kann ich nicht behaupten, dass ich der Erste bin, der diesen Begriff verwendet. So originell ist man ja eher selten. Es gab schon einige Historiker, die diesen Begriff auch verwendet haben, aber in einer etwas engeren Variante. Die haben sich vor allem konzentriert auf Netzwerkstrukturen, die sich Ingenieure vorgestellt haben, zum Beispiel durch Vernetzung der Welt durch Eisenbahnen, durch Kanäle, durch Autobahnen, solche Projekte oder durch Telekommunikation. Da gab es diesen Begriff schon, aber der ist nicht sehr weit verbreitet. Also für die meisten haben den sicherlich noch nicht gehört.
Also kein gängiger Begriff jetzt auch im Bereich der internationalen Beziehungen?
Nein, keineswegs.
Sie haben gerade schon Max Weber angesprochen. Wahrscheinlich nicht umsonst ein Denker, den Sie auch gleich eingangs Ihres Buches behandeln, auf den Sie rekurrieren, aber der auch immer wieder an verschiedenen anderen Stellen der Untersuchung auftaucht. Vielleicht können Sie noch mal in wenigen Stichworten skizzieren, was an Max Weber so interessant ist für die Rekonstruktion der Ideengeschichte, der Theorie internationalen Beziehungen beziehungsweise für die Ansätze, die Sie diskutieren selbst?
Ja, Max Weber habe ich mir ausgesucht als Einstieg in die ganze Thematik, einfach weil die Theorie der Modernisierung als Rationalisierung, die Max Weber vorgelegt hat, den Hintergrund bildet für all das, was wir im 19. und 20. Jahrhundert sehen, in meinen Augen. Ich halte diese Diagnose, die Weber uns vorgelegt hat, nach wie vor für richtig. Und ich habe sie eingeführt in diesen Bereich der internationalen Beziehungen, wo Weber relativ selten diskutiert wird, weil ich aufzeigen möchte, dass es wichtige Parallelen gibt zwischen diesen Rationalisierungsprozessen, die im Staat stattfinden und in seinen Institutionen, und denen, die international stattfinden. Und ich versuche, diese beiden Debatten ein bisschen zusammenzubringen. Wenn wir im Bereich der internationalen Beziehungen, also jetzt verstanden als Subdisziplin der Politikwissenschaft, wenn wir da über internationale Organisationen reden, dann ist das meistens die Idee, das wäre also ein Phänomen sui generis, das gäbe es nur zwischen Staaten in der Form. Und ich möchte diese Parallelen rausarbeiten, die wir haben, zwischen dem, was im Staat passiert und dem, was jenseits des Staates passiert. Und dafür ist Weber sozusagen mein Kronzeuge.
In Ihren Analysen, aber wenn ich richtig sehe, spielen neben vielen Theoretikern und Praktikern auch weltgeschichtliche Ereignisse wie die beiden Weltkriege eine große Rolle. So verweisen Sie darauf, dass die Zeit nach 1918 eine Hochzeit technokratischer Utopien gewesen sei und auch nach 1945 sei eine Blütezeit technokratischer Organisationen zu verzeichnen. Das ist für den ideengeschichtlich Interessierten eine bemerkenswerte Beobachtung insofern, als ja auch in anderen Disziplinen, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, eine bemerkenswerte Neujustierung vor sich gegangen ist. Also wenn ich an die evangelische Theologie denke, da formiert sich die sogenannte dialektische Theologie mit Karl Barth, Rudolf Brückmann, Friedrich Gogarten, Eduard Thorneisen. In der Philosophie tritt so jemand auf wie Martin Heidegger, der, wie man sagen kann, die Philosophie geradezu revolutioniert. Würden Sie sagen, dass solche Krisenzeiten auch für Ihr Forschungsfeld eine besondere Rolle spielen, eine besondere Relevanz haben?
Ja, absolut. Im Denken über internationale Beziehungen, aber auch in der realweltlichen Geschichte der internationalen Beziehungen waren die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts natürlich ganz große Zäsuren. Und sie haben die Theorieentwicklung beschleunigt und sie haben natürlich auch die Gründung von internationalen Organisationen immer wieder neu angestoßen, weil sich nach den großen Kriegen eben nach der Gewalterfahrung und der Erfahrung dieser tiefen Irrationalität dieser Kriege eben immer wieder der Versuch gemacht wurde, eine Friedensordnung zu schaffen. Und da waren in beiden Fällen dann technokratische Entwürfe en vogue. Allerdings würde ich einschränken, nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir natürlich dann in intellektuellen Kreisen natürlich schon eine skeptischere Haltung auch gegenüber der Modernisierung und Rationalisierung, vor allem in der Debatte natürlich über Nazi-Deutschland und die Art und Weise, wie die Nazis diese Technologien angewendet haben, diese Technologien der Moderne für ihre Barbareien und wie sie den Holocaust industriell organisiert haben. Und aus diesen Beobachtungen erwächst ja dann auch eine Kritik, zum Beispiel in der Frankfurter Schule dann, an dieser organisierten Modernen. Also das sieht man da schon. Aber im Bereich der internationalen Beziehungen war da noch ein großer Techno-Optimismus auch da. Und dieser Drang, die Welt zu organisieren, vielleicht auch nach den Feindseligkeiten des Krieges ein Feld zu finden, wo man beginnen kann, wieder zusammenzuarbeiten. Und zwar insbesondere in diesen eher technischen, wissenschaftlichen Feldern, die sich ja dafür eignen, wo man trotz größerer ideologischer Gegensätze oder auch Interessengegensätze in anderen Bereichen zumindest mal was gemeinsam beginnen kann.
Ja, ja. Es ist ja dann auch die Zeit der Gründung der Vereinten Nationen. Ja? Und auch das europäische Integrationsprojekt wird ja nicht ohne Grund nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs in Angriff genommen. Also wo man doch sagen könnte, die Sicht auf die Welt wird dann schon auch produktiv, in gewisser Weise produktiv durch diese Katastrophe geprägt.
Ja, also die Frühgeschichte der europäischen Integration ist natürlich eine extrem technokratische. Ne? Also mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, mit ihrer hohen Behörde, die war wahrscheinlich die mächtigste technokratische Organisation, die wir bisher gesehen haben. Die konnte tief eingreifen, wirklich ins Wirtschaftsleben der beteiligten Staaten, und relativ autonom konnte die das tun. Aber das war natürlich dann genau die Idee, die Monet und auch andere hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man eine rationale Wirtschaftssteuerung, das war ja damals ohnehin beliebt, die Idee, dass die Wirtschaft gesteuert werden müsse, eine Wirtschaftssteuerung in diesen Bereichen, die so rüstungsrelevant waren wie Kohle und Stahl, auf eine transnationale Ebene zu stellen und damit den Staaten da ein bisschen Gestaltungsspielraum wegzunehmen und sie quasi zur Kooperation zu zwingen. Das sieht man da sehr gut. Und auch auf globaler Ebene, die Vereinten Nationen gründen ja dann auch gleich eine ganze Reihe von Unterorganisationen, die sich mit ganz vielen technischen Feldern so beschäftigt haben.
Da wir gerade über mögliche produktive Triebkräfte im Ausgang von Krisen gesprochen haben, sehen Sie positive Auswirkungen der gegenwärtigen Corona-Krise für internationale Organisationen wie etwa die WHO oder die EU, beziehungsweise für das akademische Nachdenken über solche organisatorischen Gebilde?
Naja, im politischen Tagesgeschäft sind diese Organisationen ja ziemlich in die Kritik geraten, auch Gegenstand von Großmachtkontroversen geworden, wie etwa die Weltgesundheitsorganisation. Man erinnere sich an die Kritik von Donald Trump daran, die Organisation sei also rein chinesisch dominiert und verschleiere die Ursprünge des Coronavirus. Da haben sie schon einiges abbekommen. Auf der anderen Seite sehen natürlich momentan auch alle Beteiligten wieder den Wert der internationalen Kooperation, weil ja auch klar ist, man wird diese globale Pandemie nicht ohne ein gewisses Maß an globaler Kooperation ausrotten können. Die wird immer wieder kommen, wenn es uns nicht gelingt, alle Menschen oder fast alle auf der Welt mit Impfstoffen zu versorgen und vielleicht auch die Forschung an solchen möglichen neuen Pandemien und ihren Ursachen zu internationalisieren und hier auf Kooperation wieder stärker zu setzen. Also da liegt sicherlich eine Chance. Wie weit die momentan schon gesehen wird, weiß ich nicht. Und auch in Europa sehen wir ja die Kritik an der Impfstoffbeschaffung und dass da auch die Europäische Kommission vielleicht gar keine so gute Figur gemacht hat. Also da gibt es, glaube ich, momentan noch eine Phase der Kritik, die vielleicht dann irgendwann, wenn man etwas mehr Abstand gewonnen hat zu dem Tagesgeschäft, dann vielleicht auch wieder Raum bietet für produktives Nachdenken darüber, was man auch neu und zusätzlich noch machen könnte auf der internationalen Ebene.
Damit kommen wir ja auch vielleicht schon zu dem von Ihnen ans Ende Ihres Vortrags gesetzten Fragezeichen, wo sich natürlich die Frage aufdrängt, ist die Zeit technokratische Utopien ein für alle Mal vorbei oder könnte es nicht sein, Sie haben es gerade ja schon angesprochen, dass globale Herausforderungen wie die gegenwärtige oder auch eine künftige Viruspandemie, aber auch so ein Phänomen wie der menschengemachte globale Klimawandel doch noch einmal den Ruf nach einer Herrschaft der Experten laut werden lassen?
Ja, ich habe das Fragezeichen dran gemacht, weil ich glaube, dass die Utopie heute so nur noch von sehr wenigen gesehen und vertreten wird. Also ich glaube, es gibt nur noch wenige Menschen, die glauben, dass man mit einer Expertenherrschaft, die immer die besten Lösungen autonom findet und dann implementiert, die Welt wirklich glücklicher machen kann. Ich glaube, wir haben heute ein zutiefst ambivalentes Verhältnis zur Experten- und zur Expertenherrschaft. Wir wissen alle sehr gut, dass wir ohne Experten gar nicht mehr auskommen können. Expertise eigentlich in jedem Lebensbereich gebraucht wird und von uns auch wieder gesucht wird. Wir informieren uns ja ständig darüber und wir hängen an den Lippen der Virologinnen und Virologen, sobald die eine neue Prognose abgeben. Also da sieht man schon auf der einen Seite die Sehnsucht nach der Expertise, die unsere Probleme lösen soll. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass das in der Praxis so auch nicht funktioniert. Ja. Und das ist eben nicht immer die eine beste Lösung gibt. Und das ist, glaube ich, so die Idee der Technokratie. Es gibt eine beste Lösung, die wird von Fachleuten gefunden und die muss dann nur noch umgesetzt werden. Und da kommt dann vielleicht die Politik eher in den Weg. Ne? Aber wir wissen eben heute, dass das mit der einen Lösung nicht so einfach ist.
Also wo es eher darum gehen müsste, mit solchen Ambiguitäten eigentlich umzugehen zu lernen und das sich auch einzugestehen.
Ja, glaube ja.
Erlauben Sie meine letzte Frage, die ich natürlich ex officio stellen muss. Wo sehen Sie die interdisziplinären Herausforderungen für Ihr Forschungsthema. Sie sprechen ja auch davon, the disciplinary isolation of international relations.
Ja, die Interdisziplinarität, die mir da vorschwebt, ist natürlich eine, die vor allem ausgreift in die Soziologie, die viel über Modernisierung und Modernisierungsprozesse, Ambivalenzen der Modernisierung gesagt hat. Die Rechtswissenschaft, die im Völkerrecht auch sehr viel über internationale Organisationen arbeitet. Da zum Teil manchmal auch so ein bisschen kaum versteckte technokratische Ideale auch vertritt, weil natürlich das Recht wichtig ist in der Absicherung dieser Expertenherrschaft. Und natürlich die Historikerinnen und Historiker, die auch immer mehr die internationalen Beziehungen und die internationalen Organisationen als einen Forschungsgegenstand für sich entdeckt haben. Die wurden lange relativ stiefmütterlich behandelt von der Geschichtswissenschaft. Das hat sich aber in den letzten 10, 20 Jahren doch massiv geändert. Also auch durch den Aufstieg dieser Ideen von Global History hat man da auch mehr Interesse an diesen Prozessen zwischen Staaten bekommen vielleicht. Also da sehe ich die Interdisziplinarität vor allem und das mögliche Publikum auch, zu dem natürlich dieses Buch spricht.
Unser Publikum darf Sie zunächst im akademischen Viertel erwarten. Darauf freuen wir uns alle sehr. Ich darf nochmal an den Termin erinnern, es ist der 28. April, 13 Uhr CT. Und da dann mehr von Ihnen, Herr Steffek. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.